Der Winter ist kalt, der Winter ist lang, der Winter ist einsam und der Winter ist dunkel. Die Glücksforschung hat herausgefunden, dass gerade die Begegnung mit anderen Menschen uns besonders glücklich macht. Als Kochbuch-Podcast möchte ich das natürlich ergänzen mit gutem Essen. Also nette Menschen und gutes Essen ist gleich schöne Feste. Genau so sehen das Sarah und Jule aus Hamburg auch. Sie haben ihr Buch Winter der Gastlichkeit gewidmet und führen uns von Oktober bis April durch verschiedene Feste und liefern dabei ganz viel Inspiration und Anregung, wie man mühelos und herzlich und warm Feste feiern kann. Ich habe sie in den Kochbuch-Podcast eingeladen. Hör mal rein. St. John Studio ist bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, denn wenn man euch verfolgt, dann hat man über die Zeit ein bisschen das Gefühl, man würde schon mal an eurem Tisch gesessen haben. Also zumindest in letzter Zeit wünscht man sich zumindest, man hätte schon mal bei euch am Tisch gesessen. Hallo Jule und Sarah.
Hallihallo. Du sitzt jetzt bei uns am Tisch sozusagen.
Hervorragend, aus der Ferne. Es sieht nämlich so schön aus, was ihr macht rund um euer neues, erstes, tollstes Kochbuch, das Winter heißt, vom Feiern und Genießen in der kalten Jahreszeit, unsere Feste und Rezepte. Und ich habe das Kochbuch ja vorgeschlagen, ungesehen, weil ich einfach so schön finde, was ihr immer macht. Und habe gesagt, ach, wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, hier sind meine Tipps für ein Kochbuch unterm Weihnachtsbaum. Und da war euer Buch mit bei meinen Empfehlungen. Und dann habt ihr gesagt, ach, sollen wir dir vielleicht eins schicken? Und seitdem, und jetzt koche ich mich auch so ein bisschen durch. Vielen, vielen Dank.
Ebenso danke. Wir sehen ja, dass du das fleißig tust.
Ihr sitzt in Hamburg, richtig?
Ja.
Und eigentlich macht ihr was, außer Kochbücher schreiben?
Wir schreiben Kochbücher. Wir schreiben bald das nächste Kochbuch, aber dürfen wir nur dir verraten.
Und allen, die jetzt zuhören, yay!
Genau. Ja, tatsächlich schreiben wir Kochbücher und schreiben übers Kochen und wir fotografieren ganz viel Kochen und Essen und wir essen auch nachher alles auf, was wir kochen. Also das ist tatsächlich unser Job.
Mhm. Das heißt, ihr seid Food-Stylistinnen, Food-Fotografinnen, Rezeptentwicklerinnen. Also was würdet ihr euch bezeichnen?
Als all das. Also St. John, deswegen gibt es St. John, weil das Schöne ist ja, da muss ich nur eine Sache merken, nämlich St. John. Und unter diesem Dach entwickelt sich alles. Also Jule fotografiert, wir kochen zusammen, ich mache das Foodstyling oder wir denken uns Rezepte aus oder ich schreibe oder dann hat Jule wieder eine Idee zu irgendwas und also so gibt sich das so ein bisschen hin und her. So diese ganzen alten Schubladen und Denkmuster von wegen der eine kann nur das, der andere kann nur das, gibt's bei uns nicht.
Mhm. Und ihr habt euch über eure Kinder kennengelernt. Das ist ja, wenn man Mutter ist, weiß man das, dass man ein paar der besten Menschen im Leben dann kennenlernt, wenn man selber Kinder bekommt.
Das stimmt, absolut. Das ist auch schon lange her jetzt, 15 Jahre.
Das heißt, es war im Kindergarten oder wo seid ihr euch über den Weg gelaufen?
Ja, bei der Tagesmutter.
Sogar noch vorher, genau.
Noch vorher, genau. Die Kinder waren 2 und 3. Mhm. Und dann zog sich das durch den Kindergarten durch. Und
genau. Und es ist immer noch so. Das stimmt. Die Kinder haben jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun. Nee. So ist es ja auch oft, ne? Ja, das stimmt. Ja, so haben wir uns kennengelernt.
Aber ihr hattet ihr dann schon Berufe, wo ihr gesagt habt, ach Mensch, Jule, echt, das machst du beruflich? Ich mache ja auch was in die Richtung. Oder hat sich das zueinander hin entwickelt?
Ja, gar nicht. Wir hatten gar nichts miteinander zu tun, tatsächlich, was unsere Berufe angeht. Ne? Überhaupt nicht. Jule, erzählst du, was du gemacht hast?
Naja, also ich bin Fotografin, habe eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch, und komme eigentlich so aus dem Porträt- und People-Bereich. Ich habe viele Veranstaltungen, Hochzeiten, so das volle Programm gemacht. Und das auch wirklich schon viele Jahre. Und dann ist uns Corona dazwischen gekommen.
Genau, und ich habe auch was ganz anderes gemacht. Also Jule hat schon immer fotografiert, aber ich habe noch nicht immer über Essen geschrieben. Und auch noch nicht immer für andere Menschen gekocht, sondern damals, als wir uns kennenlernten, hatte ich noch eine Firma mit meinem Mann zusammen und wir haben große Yachten ausgestattet. Hm. Also was ganz anderes. Interior Design und sowas. Also gar nicht, hatte gar nichts wirklich mit Kochen zu tun. Das kam dann tatsächlich durch Corona. Ne? Wir hatten uns das kurz vorher mal so irgendwie in so einer Weinlaune, ne, haben wir uns überlegt, boah, wir müssen jetzt echt mal was ändern. Das hat ja auch jeder irgendwann, dass er das Gefühl hat, er müsste mal was ändern. Und das Gefühl hatten wir kurz vor Corona. Und dann habe ich gesagt, du, ich wollte sowieso irgendwie immer schon so ein Brand gründen, St. John, so ein Label, was irgendwie kreativ ist. Und da war auch noch gar nicht so klar, wo es hingehen soll. Und dann hat Jule gesagt, ja komm, dann mache ich mit. Und dann kam Corona-Puff. Ja. Also wir hatten 2 Wochen Zeit, uns was Kluges zu überlegen, was dann alles nicht funktioniert hat, weil Corona kam. Und dadurch haben wir dann einfach die Ressourcen genutzt, die wir hatten, nämlich unser Haus, unsere Küche und
Zeit,
genau. Und unseren Garten, also unsere Terrassen, ne? Also die ganzen Dinge, die wir so anbauen im Sommer. Und dann haben wir angefangen zu kochen und das hat unser Leben total umgekrempelt.
Was war denn eure ursprüngliche Idee, bevor Corona kam?
Gar nichts. Wir hatten gar nicht so eine feste Idee. Ne? Wir haben einfach gesagt, wir verbinden irgendwie schöne Dinge. Ob das jetzt Einrichtung ist oder Design oder Fotografie oder Text oder also das Text irgendwie oder Journalismus dazugehörte, das war schon klar, dass das sein sollte. Aber wo genau die Reise hätte hingehen sollen, war eigentlich noch gar nicht klar. Ein Glück im Nachhinein, ne?
Das stimmt.
Ein Glück. So waren wir halt total offen dann für diesen Moment Corona und konnten das nutzen.
Großartig, aber das erklärt jetzt auch so ein bisschen, warum es bei euch immer so schön aussieht, wenn ihr auch Interior Background habt so und den gestalterischen Background, weil alles, was man von euch sieht, sieht immer so schön aus. Und auch wenn ihr immer so Einblicke gebt in diese Küche, dann denke ich immer so, wow, allein dieser Paravan, den ich da gesehen habe, der sieht so wunderschön aus. Da dachte ich schon so, Mensch, was sind das für zwei Frauen? Die da zusammen in Hamburg sitzen. Ah, das ist ja lustig. Das heißt, das, was wir alle in Corona gemacht haben, so ein Sauerteig, uns anlachen und dann
Wasserkefir.
Ja, genau. Viele Mahlzeiten am Tag, den Kindern kredenzen und irgendwie sehr viel in der Küche rumwerkeln, was ich auch gemacht habe. Ich hatte auch, in Corona hatte ich so eine Liste mit Gerichten, die allen schmecken. Also wirklich, ich habe strategisch meine Wochen geplant, weil natürlich dieses Einkaufen auch war, wie raus in die feindliche Welt gehen. Das heißt, wir mussten ja einmal in der Woche einkaufen. Das heißt, ich habe wirklich jeden Tag geplant. Das gibt's zum Frühstück, das gibt's zum Mittag. Okay, ich kann das auch am nächsten Tag machen, aber das muss dann an diesem Tag. Und das war ein Projekt. Das war ein Projekt, aber ich habe was Geiles draus gemacht und nicht nur überlebt sozusagen.
Nee, also wir haben das total genossen auch. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber diese Zeit, das war so ein bisschen wie, ich erinnere noch den, also zumindest für uns hier, für unsere kleine Familie hier, war das wirklich der erste Lockdown, so beängstigend das war und so erschreckend oder auch nicht einzuordnen, trotzdem war das irgendwie geschenkte Zeit. Mhm. Also, dass man plötzlich auch diesen kompletten Druckverlust hatte, weil ja alles zu war, weil niemand arbeiten durfte, weil kein Bus fuhr, weil ja nichts, es ging ja gar nichts. Und dadurch hatte man dieses Gefühl von, jetzt ist eigentlich der Moment gekommen, wo man all das tun sollte, was man sich immer vornimmt, was man macht, wenn man Zeit hat. Und ich weiß noch, das Erste, was wir gemacht haben in Corona hier bei uns, war die Treppe aufs Dach oben gebaut, damit wir oben auf dem Dach noch ganz viel Gemüse anbauen können. Ja, erinnerst du dich?
Genau.
Mein Mann und so hat dann eine Treppe aufs Dach gebaut und wir haben oben einen Dachgarten angelegt und hatten irgendwie in diesem Corona-Sommer, wir hatten in dem ersten Corona-Sommer, wir hatten alles, ne? Wir hatten Tomaten, Möhren, Kartoffeln, Kohlrabi, Salate. Es war der totale Wahnsinn. Mhm. Es war toll. Also.
Ja. St. John's Studio, diese Base, das ist dein Haus, Sarah, oder?
Ja.
Und das ist ja, ein Hinterhof in Hamburg? Eine Remise, ja. Oder?
Ja, das ist eine alte, das ist ein ganz altes Haus von 1890. Und das war ursprünglich wohl mal eine Steindruckerei. Danach hatte das alle möglichen anderen, auch ein Heizungsbauer und ein Schauspieler und eine Vergolderin oder eine Fassmalerin und ein Tischler. Also alle möglichen Generationen von kleinen Gewerken sind hier durchgezogen. Und als wir kamen, haben wir das erstmal wieder zurückgebaut, so auf Kriegsende, weil auch nicht ganz klar ist, wie das eigentlich so zusammengehört hier alles in diesem Haus. Also was tatsächlich ursprüngliches Haus ist, was nachher dazugekommen ist, was ein anderes Haus ist, was dann so zusammen dran gebaut wurde. Und dann haben wir so Schritt für Schritt unser kleines Paradies hier draus gebastelt. Wo dann auch der schöne Paravent reinpasst und der große Tisch.
Ja, und die wunderschönen Töpfe und es sieht alles, es sieht aus, ja, wie gemalt, wenn man das sieht. Und deshalb ist es ja auch die perfekte Kulisse, weil wenn man jetzt so ein bisschen verfolgt, was ihr mit dem Kochbuch macht, auf das wir gleich noch ein bisschen mehr eingehen wollen, aber was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir gerade den Bogen schlagen, dass ihr coole Ideen auch habt, wie ihr das Buch so ein bisschen unter die Leute bringt oder wie ihr so ein bisschen Talk of the Town werdet, würde ich mal sagen. Weil das Who ist Who der Influencerinnen, würde ich jetzt mal sagen, der coolen Frauen aus dem Internet, also wirklich aber die coolen, ja, die kommen zu euch und laden Menschen ein, also meistens auch viele Frauen, und dann sitzt ihr da und kocht für die und habt natürlich da Win-Win-Win-Win-Win-Win. Alle sind so verzaubert wie ich sogar aus der Ferne und machen unglaublich viele Fotos und Videos. Und die haben alle unglaublich viele FollowerInnen. Und damit entsteht ja so ein richtiges Summen rund um euer Kochbuch und um eure Küche.
Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich eigentlich ist es gar kein neuer oder fremder Schritt. No, sondern eigentlich ist es tatsächlich back to the roots, weil wir in diesem Haus immer schon, wirklich von Anfang an, immer schon Open House hatten und immer schon Gäste bewirtet haben. Und dieser riesige Tisch, über den wir vielleicht nachher auch nochmal kurz sprechen, der steht ja nun mitten in unserer Küche und bietet Platz für 18 Menschen. Und wir machen so viele private Abendessen und laden so viel unsere Freunde ein, dass irgendwann sich das auch so ein bisschen vermixt hat. Über Insta kommen natürlich auch wieder unglaublich viele neue, wahnsinnig spannende Frauen in unser Leben. Und auch nicht nur Frauen. Das letzte Mal war auch tatsächlich mal ein Mann dabei.
Ich habe ihn gesehen.
Ja, auch einen total tollen Mann, ganz nett. Und dadurch, dass die irgendwie ja dann auch Teil unseres Lebens werden und auch zum Teil wir uns dann privat oder auch analog kennenlernen, war irgendwie auch klar, dass der Schritt kommen muss, dass man sagt, nee, wir machen das jetzt wirklich, wir sehen uns echt. Also wir transportieren das, was wir über Instagram erschaffen, transportieren wir ins Analoge und ins echte Leben. Und ich glaube, das ist einfach total die Zeit jetzt. Das ist einfach dran. Man braucht das wieder. Man braucht diesen Austausch, diese direkte Kommunikation und auch dieses wunderschöne, warme, glückliche Gefühl von gemeinsamer Zeit. Also Gast geben und Freunde einladen bedeutet ja vor allen Dingen, sich Glück und Zeit und Fröhlichkeit zu schenken. Und das sagen wir ja auch in unserem Buch. Mhm. Ne? Am Anfang schreiben wir ja drüber, dass es genau darum geht, dass das den Menschen auch ausmacht. Und deswegen war es ein total logischer Schritt, das zu machen. Und dass das so schön ankommt, ist natürlich auch nicht nur dem Ort geschuldet, sondern auch einfach der Authentizität. Es ist einfach echte Glückseligkeit und echte Gastfreundschaft.
Das klingt toll. Das erinnert mich ein bisschen auch an Berlin. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, an diese Pop-Up-Sachen, da gab es das Rodeo, was dann irgendwann so eine Riesensache war. Aber am Anfang war das irgendwie eine Zwischennutzung über einer alten Sparkasse und man musste wissen, wo man klingelt. Und dann gab es da so Sachen wie Fischstäbchen mit Kartoffelpüree und Vanilleeis mit heißen Himbeeren. und man konnte sich dafür günstiges Geld bekochen lassen, aber alle kamen so zusammen und es war so kuschelig irgendwie. Und danach wurde das so ein ganz hippes Ding irgendwie. Das Tolle fand ich vor allem, was ihr bei dem letzten Get-Together geschrieben habt. Es wurde nicht über Politik und, warte, was war das andere Thema? Auf jeden Fall wurde nicht drüber gesprochen, sondern es ging so um tausend andere Dinge. Und so richtige Gespräche haben sich auch wieder entwickelt. Und Menschen haben sich auch kennengelernt. Das fand ich auch sehr spannend, dass
Das
das
ist
auch
immer
so.
so, ja. Ja, das ist tatsächlich immer so, ne? Dass die Idee ist ja, nur St. John at the Table, das ist ja unser neues Format, dass wir Menschen einladen, die dann als Co-Host funktionieren. So ein bisschen wie bei der Oscarverleihung. Also nur, dass wir jetzt nicht direkt die Oscarverleihung sind. Aber dass man einen Co-Host hat, mit dem man gemeinsam sozusagen diesen Abend gestaltet und der lädt ein. Weil wir uns gar nicht als irgendwie die Leute mit dem Key to the City verstehen, dass wir jetzt unbedingt sagen, nee, nee, wir wissen ganz genau, wen wir einladen und wir machen das hier, sondern dass wir uns mit jemandem zusammentun, der dann einlädt, weil dann wird es ja erst wirklich spannend und dann kommen auch erst Kombinationen zustande, auf die man selber vielleicht nicht gekommen wäre. Und das ist wirklich jedes Mal eine sehr, sehr große Bereicherung. Und was wir auch feststellen, ist, dass dieses Menschen privat bekochen, also wirklich bei sich zu Hause, jemanden zu sich nach Hause holen, das ist ja auch immer ein ganz großer Schritt für viele. Auch ganz unabhängig davon, ob das dann auf Insta erscheint oder ob das dann Menschen sind, die man nicht kennt oder ob das dann Leute sind, die sich vielleicht untereinander nicht kennen. Für viele ist das ja schon ein großes Ding, wenn sie einfach vier Leute in ihre Küche einladen. Und das ist wirklich so ein schöner und intimer Moment, der so viel mehr Freiheit im Gespräch und in der Bewegung, in der Lautstärke, in der Dynamik, in all diesen Dingen erlaubt. Das hast du natürlich im Restaurant nicht. Das hast du auch nicht in einem Club oder so, sondern du bist natürlich dann in irgendeiner Weise der Dynamik des Ortes unterworfen. Und das ist bei uns natürlich ganz. Und das ist sehr, sehr schön. Entstehen sehr schöne Dinge.
Auf jeden Fall sehr intim, eine richtige Private Dinner Location. Ich war mal in Stuttgart auf einem Dinner, das war auch sehr intim und spannend. Die heißen Anonyme Kulinariker. Liebe Grüße, es war so schön bei euch. Das war noch kurz vor Corona. Und
Hört sich
naja,
gut
also.
an.
Und die haben auch immer eingeladen und du konntest diese Plätze kaufen und ich habe sogar einen gewonnen. Das war großartig, weil ich dachte, wie cool, ich bin neu in der Stadt und ich möchte Leute kennenlernen und ich liebe Essen. Also ich meine, besser kann es ja gar nicht sein. Und dann
Absolut.
haben die ein Menü gemacht und es gab auch eine Weinbegleitung. Also das war hart, Weinbegleitung ist, da bin ich nicht der Typ für. Aber es waren lauter Menschen, die sich nicht kannten und die hätte ich vielleicht auch so nie kennengelernt. Es war super interessant. So ähnlich stelle ich mir das bei euch auch vor. Aber
Ja, so ist das.
wie wollt ihr das dann weiterführen, dass ihr wirklich einfach Menschen einladet, einzuladen? Oder wollt ihr so eine Art wie eine Mini-Restaurant-Speziallocation sein? Oder was ist es dann?
Nee, also auf gar keinen Fall Mini-Restaurant. Speziallocation sind wir ja sowieso, aber nichts mit Mini-Restaurant oder so. Das soll schon diesen Charakter des Private Dinners behalten. Das ist ganz, ganz wichtig und auch nur so für uns umsetzbar. Und du, das entwickelt sich. Wir sind auch ganz große Fans, oder ich zumindest bin ein sehr großer Fan von auf sich zukommen lassen, den Dingen den Raum geben, sich entwickeln zu lassen und man merkt das jetzt auch schon, dass da unglaublich viel kommt. Da kommt noch ganz viel nach, bin ich mir sicher.
Glaube ich auch.
Und wir
Super
stecken ja auch gerade
spannend.
erst am Anfang. Es war ja jetzt erst das zweite Private Dinner, St. John at the Table. Insofern ist noch Luft nach oben.
Auf jeden Fall super schöne Idee. Und vor allem führt es irgendwie die Corona-Sache so ein bisschen weiter. So von dem, man wurschtelt vor sich alleine, dann macht man das irgendwie digital und jetzt kommt wieder der Schritt in die echte Welt und mit echten Menschen und mit dem richtigen sich kennenlernen und sich in die Augen schauen und sich austauschen und sich begegnen. Das finde ich total schön.
Ja, das ist auch wie gesagt, die total logische Konsequenz von unserem Buch. Ne?
Ja, das finde ich
Absolut.
auch.
Also darum ging es ja auch. Das Buch war ja auch tatsächlich die Idee, dass man den Menschen eine Art Leitfaden an die Hand gibt, wie sie mal wieder einladen. Lad doch einfach mal wieder Freunde ein. Mach's doch mal. Versuch's mal. Hier, wir helfen dir. Wir geben dir so ein paar Tricks an die Hand und dann legst du los. Unser Vogel findet es auch total toll.
Ja.
Hörst du unseren Vogel?
Ja, ich höre ihn wieder ein bisschen, aber es macht gar nichts. Das ist Atmo. Vielleicht kommt es auch auf der Aufnahme gar nicht rüber. Also falls ihr den Vogel nicht hört, ja, es zwitschert im Hintergrund. Was ist das denn für ein Vogel? Oh nein, jetzt seid ihr eingefroren. Hoffentlich steht der Vogel nicht auf der
Leitung.
Es
ist tatsächlich nur ein Wellensittich, aber wir sitzen auch, bei uns ist es auch so ein bisschen wie auf dem Land. Das passt schon irgendwie eigentlich, das Vogelgezwitscher, weil wir hier hinten drin echt in so einer kleinen Oase sitzen mit ganz, ganz vielen Vögeln und Bäumen. Und man hat nicht den Eindruck, als wäre man mitten in Hamburg. Und wir sind ja wirklich mitten in Hamburg.
Wahnsinn. Wobei Hamburg ist eh eine besondere Stadt. Ich erschließe mir das jedes Mal, so oft war ich noch nicht da. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal kam ich von Berlin nach Hamburg und habe dann gesagt, ah, das ist euer Innviertel, diese Straße hier? Okay. Das, wenn man aus Berlin kommt und alles ist so riesig und in jedem Viertel gibt es irgendwie 15 Straßen, die cool und in sind, dann war das in Hamburg, war das so puppenhaft, so, ah ja, okay, ach so, die Straße da hinten auch noch, ja, okay.
Obwohl man muss sagen, wir haben tatsächlich ein paar mehr Innenstraßen, wir haben auch in jedem Viertel eine Innenstraße. Würde ich mal. Doch, man muss es nur wissen. Aber für uns ist natürlich Ottensen the place to be, weil wir da natürlich wohnen. Ist ja klar.
Ah, alles klar.
Ja, aber ärgert jetzt natürlich alle anderen Hamburger.
Der wahre place to be ist natürlich hier.
Ja, absolut, total, natürlich. Klar, an unserem Tisch.
Ja.
Keine Frage. Das nächste Mal, wenn du kommst, bist du jetzt schon herzlich eingeladen.
Ich komme euch auf jeden Fall besuchen. Ich schicke euch noch Termine, wann ich das nächste Mal in der Nähe bin und dann kriegen wir da auf jeden Fall was hin. Ich möchte den Wellensittich mal kennenlernen. Mindestens.
Du darfst ihn noch mitnehmen, haben wir schon besprochen. Obwohl, meine Tochter hört jetzt zu, die findet es wahrscheinlich doof, wenn ich den verschenke, aber nein, der bleibt natürlich bei uns, ja klar. Der ist schon so lange bei uns. Es gibt es eigentlich gar nicht, dass Vögel so lange leben. Aber der hat es halt hier auch gut.
Sehr gut. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ihr trefft euch einfach an dem langen Tisch und überlegt Dinge und kaspert Sachen aus zusammen und die Familie muss dann vielleicht zwischendrin manchmal gucken, wo sie Platz zum Essen findet oder wie läuft es bei euch?
Na, nee, also während Corona haben wir es ein bisschen so gemacht, ne? Da war das so, dass da durfte man ja auch nicht so viel Kontakt mit vielen verschiedenen Familien haben und so. Und da haben wir hier den Sommer verbracht, aber es ist schon relativ groß bei uns. Also es ist nicht so, dass man sich hier auf die Füße tritt, sondern es hat jeder schon die Chance, sich zurückzuziehen und sich aus dem Weg zu gehen. Insofern, wenn wir hier kochen, ist aber eigentlich eher so das Gegenteil der Fall. Dann kommen eher noch Leute, um es dann aufzuessen. Also das ist ja auch etwas ganz Besonderes bei unserer Art zu kochen oder auch zu fotografieren, dass wir tatsächlich die Dinge, die wir kochen und auskaspern, auch aufessen. Das sieht man natürlich jetzt in dem Podcast nicht, aber mir zumindest sieht man es auch an, dass ich das gerne aufesse. Und das ist wirklich, das glauben wir schon, dass das sehr unique ist, dass man Essen fotografiert, wie es auch tatsächlich gegessen wird. Also heiß und gerade gekocht. Und das kommt auch in unseren Bildern gut rüber, dass man einfach echtes Essen abbildet. Und deswegen essen wir es auch nachher immer auf und fotografieren auch immer noch mal den leeren Teller als Beweis.
Jule, bekommst du dann für zu Hause noch so ein Care-Paket, damit deine Familie auch noch was davon hat? Oder kommen die dann auch einfach alle?
Na, manchmal nehme ich was mit, aber
manchmal kommen die.
Genau, wir sind da ganz flexibel.
Manchmal essen wir auch einfach zu zweit alles auf.
Ja.
Das ist eigentlich auch
manchmal auch so.
Manchmal geht es auch schief und wir essen es gar nicht, weil wir denken, oh nee, das war jetzt wirklich keine gute Idee. Das kommt natürlich auch vor. Also es ist ja jetzt nicht so, wir sind ja keine Köche, wir sind ja nicht ausgebildete Köche, sondern wir sind ja einfach interessierte, neugierige Hobbyköche. Also wir lieben einfach Essen, genießen und all das, was damit zu tun hat. Ne?
Ja. Soufflé machen wir zum Beispiel nicht mehr.
Nee, Soufflé machen wir nicht mehr. Es kommt nicht vor bei uns. Oder es, sagen wir mal so, es ist schon nicht, es war nicht unlecker, aber es war einfach nicht hübsch. Nee,
genau. Und es war vielleicht auch kein Soufflé, aber das ist ja manchmal auch nicht so schlimm.
Ja, nee, genau. Am Ende war es auf gar keinen Fall mehr Soufflé. Ja, aber viele Sachen sind natürlich auch so Learning by Doing und wir nennen das dann immer Delicious by Accident. Das kennst du ja sicherlich auch. Also oft passieren auch einfach Dinge und am Ende denkt man sich, boah, das war jetzt richtig gut. Wie haben wir das gemacht? Und das war zum Beispiel auch so eine Sache, die zumindest ich sehr lernen musste am Anfang, nur dass man auch die Dinge, die man da zusammenbastelt oder kocht, dass man sich das auch wirklich aufschreibt. Oder dass wir echt jeden Schritt, einer der Gründe, weshalb wir das machen, jeden Schritt mit der Kamera festhalten, damit wir nachher auch nachvollziehen können, was wir da eigentlich gemacht haben. Weil das ist ja gerade für die Rezeptentwicklung schon auch echt wichtig, dass man irgendwie im Kopf behält, was man getan hat.
Ja, aber teilt ihr euch dann so auf? Also wenn eine Person muss es dann dokumentieren, bist du das dann, Jule? Und Sarah kocht mehr oder
wechselt sich das auch ab? Na, wir arbeiten schon sehr Hand in Hand. Also dass wir klar uns vorher absprechen, ach, was wollen wir denn machen? Und auch oft eigentlich, was gibt es gerade saisonal? Und dann auch Dinge, die auch irgendwie an sich schon schön aussehen. Und dann kochen wir zusammen und fotografieren die Arbeitsschritte. Also wir arbeiten da wirklich Hand in Hand.
Ja, ja, bei uns ist auch nicht, das war auch von Anfang an irgendwie klar. Natürlich hat Jule, ist Fotografin und natürlich hat sie die Technik drauf und all diese Sachen. Und natürlich bin ich der Schreiberling und habe da irgendwie die Recherchen irgendwie im Hinterkopf und so. Aber im Grunde genommen machen wir das schon wirklich zusammen. Also wir sind schon ein Team.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde vor allem die Fotografie total ansprechend und darüber kannte ich euch auch und ihr seid auch da, glaube ich, von Leuten einfach verlinkt worden und ich dachte, interessant, was machen die denn? Und bin wirklich bei eurer Fotografie hängen geblieben, weil ich finde alles so schön einfach. Was ihr macht, ist einfach schön. Ich glaube, so habe ich es auch bei meiner Laberfolge zu den Weihnachtsbüchern gesagt. Wenn du noch einen Schwager hast, der Architekt ist, hätte ich, und ich wusste es gar nicht, dass du, Sarah, sowas in die Richtung gemacht hast. Wenn du einen Schwager hast, der Architekt ist, aber auch gerne kocht, dann könnte das ein sehr gutes Kochbuch sein. Weil die Ästhetik ist einfach eine besondere bei euch, finde ich. Und was mir dann noch sehr gut gefallen hat, ist, dass die Rezepte so mühelos sind. Also es ist eben kein ziseliertes Kochbuch mit hier brauchst du noch 35 Zutaten, die schwer zu bekommen sind. Oder da musst du im fünften Schritt aufpassen. Da steht nämlich, dass wir dir jetzt sagen, dass du diesen ersten, zweiten, dritten und fünften Schritt hättest du schon 2 Tage vorher machen müssen. Das sind meine Lieblingsrezepte. Ja. Sondern das sind unprätentiöse, aber wirklich köstliche Rezepte, weil ich habe ja schon einige ausprobiert. Und mein Gedanke war so, es ist ein bisschen angelehnt an Nigel Slater. Daran hat es mich sehr erinnert. In a very good way. Und es gibt ein Kochbuch, das ich auch sehr lieb habe. Das heißt Herdwärme. Das hat eine Journalistin geschrieben und hat Menschen erklärt, wie man zum Beispiel das beste Steak macht oder den besten Kartoffelsalat macht und ist dann immer zu Menschen gegangen, die das können und hat gesagt, ich kann das nicht, kannst du mir das beibringen? Und seitdem kann ich zum Beispiel auch Windbeutel, weil sie es wirklich idiotensicher aufgeschrieben hat. Und so ein bisschen ist es bei euch auch. Also wenn man sich nämlich da durchkocht durch dieses Buch, Achtung, das ist jetzt die User Experience, die Userinnen Experience, dann kommt man so in Stimmung. Und hat dann, wenn man ein paar Rezepte ausprobiert hat, hat man schon so ein Portfolio an Dingen, die man super auf den Tisch stellen könnte für ein Fest. Unabhängig von den Monaten kann man sich da wirklich im Kopf so ein kleines Menü schon zusammendenken. Vielleicht eine Suppe, ach, wenn wir so eine wirklich deftige Minestrone nehmen, dann reicht vielleicht, wenn es einen guten Brownie mit einem leckeren Vanilleeis hinterher gibt oder so. Das gefällt mir unglaublich gut an eurem Buch. Weil das so mühelos daherkommt und auch eben nicht so mit dem Zeigefinger. Ihr gebt in jedem Text so eine Anregung und inspiriert wirklich. Also ich habe jetzt nämlich total Bock, Leute einzuladen. Ich habe auch einen großen Tisch.
Super.
Brauche ich nur noch Stühle.
Perfekt, perfekt, so soll es sein. Wir sind ganz gerührt. Ja. Tausend Dank. Was für eine wunderbare Erkenntnis und was für ein tolles Sehen unseres Buches. Genau darum ging es uns. Und deswegen ist es ja auch, glaube ich, so wichtig zu wissen, dass wir einfach keine Köche sind, sondern es einfach nur lieben, Gäste zu bewirten und zu kochen. Dass natürlich auch diese Rezepte jetzt nicht das Rad neu erfinden, das ist ja völlig klar. Wir hatten eine Kritik, dass wir da jetzt keine wahnsinnig neuen Rezepte drin haben, aber das haben wir ja am Anfang unseres Buches auch schon geschrieben, dass man, also ein neues Rezept ist wahrscheinlich irgendwie für die Menschheit großartiger, als irgendwie einen neuen Stern zu entdecken. Insofern, und genauso häufig passiert es auch, deswegen den Anspruch haben wir gar nicht. Wir haben den Anspruch, dass man entspannt mit großer Freude Rezepte oder Gerichte kocht und damit seine Freunde bewirtet, um einen absolut formidablen Abend zu haben, den man nicht nochmal vergisst. Darum geht's. Und das ist uns, glaube ich, gelungen.
Mir gefällt auch sehr gut die Anlässe, also die Struktur eures Buchs. Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich liebe Struktur. Insofern Struktur, ihr habt mich sofort. Die Struktur ist, dass es im Oktober schon losgeht und man praktisch sich einmal durch den ganzen Winter, also wirklich die komplette Länge, die Langstrecke sozusagen, einmal durchkocht und ihr fasst die Klammer tatsächlich bis April. Ich bin ein Aprilkind. Ich weiß, es kann da schneien. Man kann aber auch schon Fahrradtour im T-Shirt machen. Lasst euch nicht täuschen, Leute. Man kann auch im Schnee im April sitzen. Und ich finde so schön, dass zu jedem Monat, zu den verschiedenen Festen gibt's diese kleinen Texte und immer noch mal die Idee, guck mal, auch das kann man feiern. Auch hier gibt's vielleicht noch ein Fest. Vielleicht ist das ein schöner Anlass. Hier haben wir zum Beispiel einfach ein Fest erfunden. Dieses Fest feiern wir jetzt immer. Hast du schon mal ein Fest erfunden? Das ist jedes Jahr an diesem Tag. Ich finde es ganz großartig.
Genau. So, also die Idee, ein Winterkochbuch zu machen, kam ja tatsächlich ursprünglich vom Verlag. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, nur ja, wie kann ein Winterkochbuch aussehen? Es gibt ja nun wirklich hunderte von tausende von Winterkochbüchern, die aber alle nur so dieses, wir kochen jetzt eben eigentlich so in der Weihnachtszeit oder wir kochen so, wenn es wirklich schneit und wir kochen so ganz schwere Sachen immer. Und also das ist schon auch, war uns zu eng. Also das war uns nicht genug, weil der Winter ist ja eigentlich, zumindest wenn man den in den alten Kreisfesten sich an oder Jahreskreisfesten sich anschaut, geht der Winter ja viel, viel länger als nur von November bis Februar, sondern der fängt eben tatsächlich an Samhain an. Und endet, wenn Ostern das Licht zurückkommt. Und das ist natürlich eine total schöne Zeitspanne, weil man eben natürlich auch Teile des Frühlings drin hat, aber weil man auch ganz, ganz viele zauberhafte Feste hat. Ne? Wir haben das selber auch nochmal richtig neu mit Freude entdeckt, wie viele tolle Feste wir eigentlich auch feiern. Also viele Sachen feiern wir einfach, ohne darüber nachzudenken, weil wir es immer schon machen. Und auch viele, die wir immer feiern, weil es Geburtstage von Freunden sind. Und dann dachten wir so, Mensch, eigentlich müssten wir doch nur die Feste nehmen, die sowieso in unserem Leben vorkommen. Und das ist doch ein toller Leitfaden für jeden, der immer Bock hat, ein Fest zu feiern.
Ja.
Welches Fest feierst du am liebsten?
Mein Geburtstag.
Nein, abgesehen von deinem Geburtstag.
Und der ist nicht im Winter, oder? Jule, ist dein Geburtstag im Winter?
Ja, der ist sogar in dem Buch. Also ja. Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz, aber
Weihnachten und Geburtstag.
Aber welches Fest feierst du sonst gerne? Jule, außer Weihnachten und Geburtstag, komm. Einen noch.
Also ich finde tatsächlich, bin ich auch ein großer Fan natürlich von den Geburtstagen anderer Menschen. Mhm. Und Nikolaus natürlich.
Bremen,
weil ich komme ja aus Bremen. Und da gibt es das schöne Nikolauslaufen. Und da habe ich einfach auch schöne Erinnerungen dran, wie man so als Kind da von Haustür zu Haustür gezogen ist. Und so einen plattdeutschen Spruch aufgesagt hat, den ich jetzt leider nicht mehr zusammenbekomme. Aber
nee.
Ja.
Aber das Schöne ist, dass eben diese, das klingt jetzt vielleicht so, als wäre das so eine Anleitung zu hier die ganze Zeit eine Riesensause veranstalten, sondern
Nein.
wie gesagt, das sind alles einfache Gerichte, die nicht total kompliziert sind. Also da gibt es auch Highlights, ja. Wir haben hier auch an Heiligabend zweierlei Jakobsmuscheln, Wolfsbarsch im Salzmantel, was ich mich nie trauen würde,
Doch, mach das. Das
Zitronenkartoffeln
ist
und Birnen
wirklich
in
toll.
Cidre.
Mach
Ja.
das, mach das, mach das, mach das. Und du kannst es sogar auch mitten im Sommer machen, wenn du willst.
Sehr gut.
Stimmt. Das ist ja etwas, was uns als KochbuchautorInnen Neulinge, auch ein fantastisches Wort, ne, ganz wichtig war, dass wir ein Kochbuch auch irgendwie für uns selbst gemacht haben. Also ein Kochbuch, wo man nicht immer ganz genau drinstehen hat, das und das hast du zu machen, so musst du das machen, so viel musst du nehmen, dieses und so ist das fertige Essen und so sieht es aus und so muss es nachher bei dir auch aussehen. Das darf ja nicht sein. Kochen muss ja Freude machen und jeder Mensch ist anders und jede Küche ist anders und jedes, selbst eine Möhre ist anders als eine andere Möhre. Also es ist ja völlig undenkbar, dass es immer ganz genauso aussieht wie auf dem Foto. Ich war begeistert von der Chorizo-Suppe, die genauso aussah wie auf dem Bild. Also wirklich,
Gut,
du hast
oder?
es wahnsinnig hingekriegt.
Aber ich
Aber
habe
das
einfach
ist,
nur aus dem Topf geschöpft und die sah wirklich exakt einfach so aus.
ja. Aber das ist genau das. Es muss gar nicht so sein. Deswegen haben wir auch, war es uns auch wichtig, dass wir durchgesetzt haben, auch beim Verlag zu sagen, nein, wir machen nicht für jedes Rezept einen Serviervorschlag, wie man das so in der Fachsprache nennt, sondern wir zeigen auch einfach mal nur eine Zutat oder wir zeigen auch mal nur ein Bild aus dem Prozess. Irgendetwas, was für uns dieses Rezept widerspiegelt oder die Stimmung von diesem Rezept oder das, was wir damit verbinden, zeigt, damit die Leute auch, die unser Buch kaufen und lesen und hoffentlich lieben lernen, dass die auch einfach Lust haben, daran sich selbst mit diesem Rezept auszuprobieren.
Das ist auch total schlau. Ich bin nämlich hier zum Beispiel gerade bei Kürbissuppe mit Chili. Und so eine Kürbissuppe mit Chili ist jetzt optisch jetzt. Also ich meine, ihr habt diese wahnsinnig tollen Accessoires immer, die in euren Bildern ja auch eine wichtige Rolle spielen. Aber da sieht man hauptsächlich den Rest von dem Kürbis. Also die Innereien und die Schale und den
Ja.
Strunk und noch ein Stück Ingwer. Und ich glaube, das könnte noch, Moment mal, ist das hier ein Stück Süßkartoffel? Genau, und ein schönes Messer. Zwei schöne Messer. Und
Ja.
das fängt total ein, was Kürbissuppe ist. Also der Geschmack ist das eine, aber ansonsten ist es hauptsächlich diesen blöden Kürbis schneiden. Und
Ja, in
deshalb
der Tat,
finde
ne?
ich das wirklich
Das ist
hervorragend
so.
getroffen. Ja,
Ich wollte es
es
jetzt
ist
gerade
so.
mal suchen, aber.
Seite 73, wenn du bitte Seite
Ja,
73 aufschlagen würdest jetzt.
das tue ich total gerne. Ich wollte nur nicht so laut blättern, weil ich dachte, wenn ich jetzt so laut blättere, dann ist es irgendwie nicht gut. Aber genau, das ist ja bei unserem erfundenen Superfest von Hansa. Ne? Hansa ist nämlich, dürfen wir jetzt hier auch mal verraten, tatsächlicherweise wird unfassbar viel nach Hansa gefragt, wer denn nun Hansa ist. Und Hansa ist tatsächlich einfach nur wirklich einer unserer allerältesten und besten Freunde. Und deswegen ist er in diesem Buch. Aber dass der so eine Kultfigur wird, war uns natürlich nicht klar.
Der muss
Sehr
vielleicht dann im
lustig.
nächsten Buch wieder auftauchen. Vielleicht wird das so
Ja,
ein Running
wahrscheinlich,
Gag.
wahrscheinlich. Ja, ne? Genau, Hansa läuft jetzt irgendwie durch.
Das finde ich
Ja, aber
super.
das ist genau das, was du richtig erkannt hast, ne? Man sieht ja schon, es ist Apfel drin, es ist Ingwer drin, es ist irgendwie Knoblauch drin und so, aber trotzdem sieht man auch diesen Prozess eben, dieses Gematsche, was man da immer hat mit Kürbis. Ja, das ist aber ja unsere Bildsprache. Das hast du ja auch schon direkt erkannt, dass wir eine total intensive, also das ist zumindest das, wie wir es empfinden, eine total poetische, intensive Bildsprache haben, aber eigentlich sind unsere Bilder ja überhaupt nicht, die sind ja eigentlich total minimalistisch. Es ist ja ganz wenig drauf. Also es sind ja ganz, wir haben kaum Accessoires im Sinne von, hier ist noch mal ein bisschen Körnchen und da liegt noch ein bisschen Petersilie und hier ist noch irgendwie, keine Ahnung, was man in der Foodfotografie immer alles so um den Teller herum drapiert. Das machen wir ja alles gar nicht.
Noch so ein
Wir
Küchentuch unter dem Teller, das aber in Falten liegt. Ist auch immer ganz schön
ja,
genommen.
Ja, wir haben tatsächlich, also ich glaube, das Maximum unserer Bilder ist immer, wir finden, dass das, was gegessen wird, also die Situation des Essenden, das muss wieder gespiegelt werden. Also man hat immer Besteck, man hat immer natürlich einen Teller, das Essen und vielleicht ein Glas und eine Serviette. So. Mhm. Und mehr haben wir eigentlich nicht.
Nee.
Wenn man das
manchmal
nicht so
ist das
gut
eben
kann,
ganz schön wenig.
Wenn man das nicht so gut kann, dann sieht es wie bei mir aus. Und wenn man es sehr gut kann, dann sieht es so aus wie bei euch.
Oh, was sollen wir jetzt dazu sagen, Jule? Du bist dran, du sagst was.
Nein, wirklich. Also ich finde die sehr gelungen, die Bilder. Und ich finde auch, dass es die Farben des Winters so ein bisschen spiegelt. Und das gefällt mir auch sehr gut. Wenn man dann zum Beispiel so ein Wildschweingulasch mit Beeren hat, das ist einfach sehr dunkel und so ganz tiefe Farben. Und da kann man halt, also das ist die Farbe, ja, und das dann irgendwie total hell oder auf einen ganz hellen Teller zu packen, sondern nein, es ist einfach in dem Topf, so wie es sein soll und so wie es dann auch aussieht, wenn man es kocht. Und das finde ich total schön. Das gefällt mir richtig gut. Insofern, man bekommt, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt nicht die Neuerfindung des Rades, wie ihr es auch schon gesagt habt, sondern das sind auch coole Rezepte, die man natürlich kennt. Eine Zwiebelsuppe, aber ein Risotto, den gefüllten Kürbis, ja, fand ich richtig großartig. Der macht voll was her. Und es ist eine Mischung aus sehr leichten die Rezepten, die sich sehr gut erschließen. Einfach damit man, wenn man Gäste hat, eben nicht 15 Stunden vorplant, so wie beim perfekten Dinner irgendwie. Hallo Sven, du bist jetzt schon in deiner Küche, du warst eben einkaufen. Ja, ich muss heute schon das Sorbet für morgen vorbereiten und dann muss ich noch das und das schnibbeln.
Die Serviettenfalten.
Aha, ja, sondern man soll ja auch Spaß haben und das kommt nämlich in dem Buch auch rüber, dass es eben um diesen großen Tisch geht und dass man natürlich sich auch mal richtig Mühe geben kann. Zum Beispiel mit so einem Wolfsbarsch im Salzmantel, der richtig was hermacht. Oder auch der Kürbis, also der Kürbis, der macht echt was her. Der gefüllte
Oder auch einfach Kürbis mit dem Tisch.
Ja,
also tatsächlich,
sehr schön.
Ganz kurz noch mal einmal zurück, was du eben gesagt hast, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, dass du gesagt hast, dass dieses Buch natürlich auch die Stimmung des Winters widerspiegelt, dass all die ganzen Bilder, die in dem Buch sind, die zeigen natürlich auch unser Haus. Es gibt also kein einziges Bild, was nicht in diesem Haus entstanden ist und was nicht an unserem Haus dran ist, sondern es ist wirklich alles hier und im Winter ist es hier oben einfach dunkel.
Ja.
Und wir fotografieren halt mit Tageslicht. Also wir sind keine, wir fotografieren, machen hier keinen Studioaufbau.
Nee, also das ist auch das, da hier alles auch einfach alles schön ist, sehen auch natürlich die Fotos immer schön aus. Und wir haben so unsere erprobten Spots, wo wir die Fotos machen. Und manchmal ist es doch dann auch so, dass man sagt, heute ist eigentlich wirklich sehr, sehr dunkel, dass wir dann auch dann doch nochmal einen anderen Tag uns aussuchen oder.
Ja. Vielleicht. Oder das Bild eben einfach dunkel
oder
ist.
Oder das Bild wirklich dunkel ist.
Und deswegen ist die Stimmung, Winterstimmung in diesem Buch eben auch einfach die echte Winterstimmung.
Aber dadurch wirkt es auch so authentisch einfach. Durch die Lichtsituation wird auch nichts vorgegaukelt oder verfälscht. Es ist halt einfach so, wie es ist. Also wir haben schon so unsere kleinen Tricks, die wir anwenden.
Naja, klar, aber damit man überhaupt was sieht, ne?
Genau.
Aber wir benutzen jetzt zum Beispiel kein externes Licht oder sowas. Das ist wirklich alles genau so, wie es hier in diesem Haus ist. Nur das dazu, was du eben meintest mit der Stimmung. Ne? Und klar, was für uns zum Beispiel total wichtig ist, wenn du sagst, dass der Sven oder der Jens da schon am Tag vorher anfängt, irgendwie seine Servietten zu falten, dann macht er natürlich eine Sache schon richtig, was für uns wichtig ist oder für mich als Gastgeber ganz wichtig ist, dass man den Gästen wirklich einen schönen Tisch bietet. Weil das Essen ist ja die eine Sache, ne? Dass man irgendwie so einen tollen Kürbis hat oder so einen Wolfsbarsch oder so eine Lammschulter oder irgendwie dieses Zitroneneis in den halben Zitronen oder so. Das sind alles total schöne Sachen und die sind auch alle irgendwie lecker und die sind auch alle irgendwie passend zueinander. Kann man übrigens auch wild kombinieren. Aber so ein schöner Tisch, das ist auch einfach Respekt gegenüber dem Gast. Dass man auch einfach damit zeigt, hey du, wir haben uns Mühe gegeben, weil wir freuen uns, dass du da bist. Es ist schön, dass du kommst und wir einen tollen Abend zusammen haben. Insofern ist die Vorbereitung des Tischdeckens bei uns auf jeden Fall immer ganz wichtig.
Habt ihr da Tipps oder Tricks, also so für Menschen, die vielleicht jetzt wieder Lust haben, Leute einzuladen? Man hat vielleicht seit Corona jetzt vielleicht auch nicht mehr so viele Leute eingeladen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als wieder Freunde zu Besuch kamen zum Essen, habe ich vergessen, Getränke anzubieten. Und ich so, was ist los mit mir? Na klar, okay, wir waren jetzt einfach monatelang nur für uns, ja. Also ich habe nie jemanden fragen müssen, ob er was trinken will. Das ist schon verrückt, wenn einem sowas auffällt. Aber die Tische im Buch, da sind auch ganz viele tolle gedeckte Tische im Buch. Die sind natürlich super auch, weil ihr diese tollen Teller habt. Darüber schreibt ihr ja auch, dass ihr den Fundus von Sarahs Mutter, Jules Mutter,
meiner Mutter, ja genau, Sarahs Mutter.
Sarahs Mutter, da auch ein bisschen benutzen könnt, die nicht mehr so große Runden schmeißen möchte und ihr das jetzt nutzen könnt. Wenn man jetzt also so ein Standardzeug zu Hause hat, was ist euer größter Tipp? Also Platzteller habe ich auf jeden Fall schon mitgenommen aus dem Buch. Das steht da, ein Platzteller ist immer eine gute Idee. Da kann nichts verloren gehen und der Platz hat irgendwie ein Zuhause und der Gast oder die Gästin. Aber was würdet ihr sagen? Okay, ich überlege jetzt an meinem Geburtstag im April vielleicht ein Essen zu schmeißen. Christina, auf keinen Fall darfst du das vergessen.
Also für mich, ich würde sagen, Platzteller sind natürlich super hilfreich, aber ganz ehrlich, überhaupt kein Muss. Für mich ist das Allerwichtigste die Sitzordnung. Also die Tischkarte, was du schon sagst, der Gast hat einen Platz. Weil ein schönes Essen ist auch immer, das macht immer einen mühelosen Eindruck und es wirkt auch immer und es klappt auch immer mühelos, wenn man es ein bisschen kuratiert. Und ich finde so persönlich dieses irgendwo eingeladen sein und an einen langen Tisch kommen und dann zu wissen, oh schau mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wo ich sitze. Das finde ich das ist wie so eine Umarmung. Das ist wie so ein, oh toll, dass du da bist. Das ist ein ganz großes Kompliment für mich, finde ich. Und das würde ich sagen, ist eigentlich für mich das Wichtigste. Was das am Ende für Teller sind und ob es da am Ende irgendwie Butterbrot gibt oder ob es da eine Suppe gibt oder ob es da Pommes gibt, das ist eigentlich für mich persönlich total egal, weil das ist immer dem Anlass geschuldet. Was würdest du sagen, was ist für dich wichtig?
Ja, ich finde diese Platzkarten finde ich auch super, habe ich ehrlicherweise sonst auch auf keinen anderen Feiern, Anlässen, Einladungen so wahrgenommen, eigentlich erst als ich das erste Mal hier an dem großen Tisch saß. Und ach, ich finde persönlich auch schönes Geschirr, klar, ich mag auch einfach, ich liebe so die alten Sachen und das natürlich, wenn man auf so einen schönen Fundus zurückgreifen kann, super, aber ich finde es auch schön, wenn man jetzt das schöne Silberbesteck hat, was aber auch nicht einheitlich sein muss oder ich finde auch Stoffservietten toll, aber da stimme ich Sarah total zu. Also es ist kein Muss. Kerzen finde ich auch immer schön.
Ja. Oder Kerzen sind auch schön, ja. Und es muss natürlich auch irgendwie zum Typ passen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie nicht der Typ für eine Tischdecke ist, dann ist natürlich eine Tischdecke auch einfach voll doof. Es geht ja nicht darum, dass man sich verkleidet. Außer vielleicht jetzt gerade im Karneval. Oh mein Gott, meine Seele. es geht ja darum, dass es dich als Person widerspiegelt. Insofern, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass du deinen Geburtstag sowas von rocken wirst, dass es ein fantastisches Fest wird.
Ja, ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe richtig Bock, Leute. Und jetzt sind auch die Babys wieder groß genug. Also die Kleinste ist jetzt so groß, dass sie einfach auch nicht mehr so arbeitsintensiv on the fly ist, sozusagen. Ja. Dann geht es wieder und dann kann man auch wieder was machen. Das fände ich richtig schön. Ja. Aber Kerzen dann auch wegen Stimmung und so, oder? Also damit eben nicht irgendwie die Lampe über dem Tisch brennt, sondern dass es ein bisschen kuscheliger ist. Bei euch sieht es immer alles so toll aus.
Ja, das ist hier auch so.
Ja, das stimmt.
Aber bei uns ist immer die Lampe an über dem Tisch, ne?
Ja, das stimmt.
Ist immer die Lampe an und trotzdem sind Kerzen da, weil das einfach so eine... Weil so Essen, überhaupt bei Essen, ist ja auch ganz viel Sinnlichkeit gelernt. Also so Dinge, die man mit Schönheit, mit Gemütlichkeit, mit Geborgenheit, mit leckerem Essen, mit guten Zutaten, all diesen ganzen Dingen verbindet, die hat man ja irgendwie auch in seinem Bewusstsein verankert. Und Kerzen stehen halt für Gemütlichkeit. Keine Ahnung, saisonales und regionales Gemüse steht irgendwie für gute Ernährung oder für Sachen, die man gut verdauen kann in dem Moment, weil im Winter ist man eben mehr auf dieses Ganze, nur wir brauchen irgendwie Energie und Kraft und sind irgendwie so nicht so leicht unterwegs wie im Sommer oder keine Ahnung, ein Teller mit schönem Besteck oder Geschirr ist eben auch gelernt irgendwie als etwas, wo man jetzt nicht irgendwie mit der Hand unterm Tisch hängt und Bier aus der Flasche trinkt. Also es sind halt alles so Sachen, die irgendwie ja auch so gelernte Symbole sind, die man ja auch nutzen kann als eine Art Gerüst für einen schönen Abend. Also so ein schöner Abend kommt ja auch nicht vom Himmel gefallen. Der ist ja nicht einfach so, puff, ist der da. Sondern man bereitet den ja irgendwie vor. Aber wenn man all diese kleinen Dinge einmal zusammengewürfelt hat und es dann einmal geschafft hat, tatsächlich, dass dann auch alle da sind, dann kann auch nichts mehr schiefgehen. Dann wird es wirklich gut. Es sei denn, man redet über Politik, dann kann es nochmal schiefgehen. Aber
sonst ja, sind halt auch schwierige Zeiten für Politik als Tischgespräch. Außer in Hamburg. Das sind
sowieso schwierige Zeiten, ja.
Außer in Hamburg. Hamburg ist stabil.
Hamburg und Köln.
Ja. Mhm. Sehr gut. Ja,
absolut. So muss das sein. Ne? Ja, das, was wir auch noch immer machen, ist, bevor man sich hinsetzt, also wenn die Gäste kommen, gibt es immer ein Aperitif. Das ist vielleicht auch nochmal was man einfach in sein Repertoire aufnehmen sollte.
Stimmt. Das ist also nicht spießig. Also diese klassischen Schritte für ein Essen, also die Servietten, die Tischkarten, der Aperitif, das klingt auch so ein bisschen wie die Uroma hat ihren 90. Also es sind trotzdem Dinge, die eigentlich gut funktionieren, auch wenn man vielleicht als allererstes so einen Reflex hat und sagt, hey, wir sind ja alle total cool und locker, wir brauchen nicht Tischkärtchen und Aperitif. Vertrau den Klassikern und schau, was passiert, ist euer Ratschlag?
Absolut. Also trust the process, so läuft's. Beim Kochen wie beim Tischdecken, wie beim Gäste einladen. Also das ist 100.000 Mal im Proof bei uns hier. Ja. Das ist wirklich. Und nee, spießig ist das nicht.
Nee, ich finde, die Servietten müssen auch im Übrigen nicht gebügelt sein. Die können auch einfach so.
Sind die bei uns auch nie.
So von der Wäscheleine kommen. Und es müssen auch keine Goldkärtchen sein, die auf dem Teller liegen, sondern es kann auch mal ein Bierdeckel sein oder ein Geschenkanhänger oder.
Ja, jetzt bei unserem letzten Abendessen hatten wir irgendwie ein Einmachglas, wo der Name drauf stand. Also da kann man total kreativ sein. Wie gesagt, das muss immer dem Anlass und einem selbst entsprechen. Und man darf das nicht, also man muss 5 gerade sein lassen. Das machen wir auch. Aber es hilft einem einfach. Und viele Leute sind eben auch total gestresst, wenn sie wissen, oh Gott, ich habe 4 Leute zum Essen eingeladen. Himmel, Arsch und Zwirn, die kommen in 2 Stunden. Und dann ist der Ofen eigentlich schon 2 Tage vorher aus. Und da hilft es natürlich einfach, wenn man weiß, ach guck mal, ich habe das und ich habe das und ich habe das und ich mache das jetzt so. Ich habe mir 2 Tage vorher schon mal vielleicht Gedanken über die Sitzordnung gemacht und dann ist man einfach entspannter. Und das ist für den ganzen Abend Gold wert.
Und die richtigen Rezepte sind auf jeden Fall in eurem Buch, würde ich sagen.
Sagen wir
zumindest. Auch. Also ich habe schon einiges ausprobiert. Ein paar Sachen werden jetzt auch noch gezeigt. Ich habe noch nicht alles gezeigt. Und eine große Sache habe ich noch auf meiner Liste. Das wird mein persönliches Highlight. Das wird das gefüllte Brathähnchen mit Flower Sprouts. Und ich habe mich so gefreut, dass ihr ein Rezept mit Flower Sprouts habt. Weil die habe ich nämlich auch erst kürzlich auf dem Markt entdeckt und dachte, ist es nicht das schönste Wintergemüse, was du je gesehen hast? Ist ja irre.
Das ging uns bei dem Rezept lustigerweise auch so. Wir waren auf dem Markt und haben diese Flower Sprouts gesehen und haben gesagt, ach guck mal, die sehen ja hübsch aus.
Ja,
und,
das ist doch viel besser, als immer nur Grünkohlchips oder so dazu zu machen. Ne? Ja. Doch, auf jeden Fall, das macht das. Das ist super. Das ist der Geburtstag meines Vaters, das Hähnchen, meine ich. Ne? Oder ist das jetzt doch? Ne?
Ja.
Und das ist immer sehr, sehr schön. Mein persönliches Highlight tatsächlich, soll ich es verraten?
Ja.
Ist der panierte Chicorée.
Da ist auch noch ein Zettelchen drin.
Ich bin Fan. Also wirklich Fan. Das ist so unglaublich lecker. Ich mag aber auch die Lammschulter im Bräter, die Jule natürlich nicht isst, aber es gibt auch mal Abende, wo Jule nicht eingeladen ist. Oder nur den panierten Chicorée isst.
Genau. Viele leckere Beilagen.
Ja.
Ja, genau, das ist der Trick des Buches, ne? Dass du einfach ganz viele Dinge auch miteinander kombinieren kannst. Du musst dich ja nicht dran halten und alles immer genauso machen, wie wir es machen. Aber es sind halt auch viele, viele, viele kleine einzelne Rezepte, die man auch total gut zu irgendwas ganz anderem machen kann. Nur, dass man auch das wieder in Erinnerung bekommt. Schau mal, da ist auch Blechgemüse drin. Ja. Jeder kennt Blechgemüse und wieso braucht man für Blechgemüse ein Rezept? Was soll das? Eigentlich geht es doch darum, dass man sich erinnert. Stimmt, Blechgemüse ist eigentlich was ganz Fantastisches.
Und warum ehrlich gesagt, geht's, genau so geht es mir mit Blechgemüse witzigerweise echt jedes Mal. Also Blechgemüse ist ja witzigerweise auch öfter in Kochbüchern. Und jedes Mal denke ich so, ah ja, stimmt, Blechgemüse. Ja. Ich bin so doof. Jetzt hätte all dieses Gemüse, was weg muss, einfach auf ein Blech schmeißen können. Ich Depp.
Ja. Genau, genau. Und das ist ja die Idee von Kochbüchern auch so ein bisschen in unserem, also im entferntesten Sinne zumindest, Inspiration zu geben für Dinge, die man vielleicht vergessen hat oder sich dran erinnert. Oh Mensch, ja stimmt, das ist eigentlich auch lecker. Hm. Oh Mann, Mendelchenpudding. Jetzt, wo ich davon spreche, muss ich den eigentlich sofort machen. So muss es doch gehen. Du musst doch Bock auf Kochen haben und Bock auf Essen. Leute, ihr müsst wieder Bock auf Essen haben.
Ja, und auf Kochen. Und es sind so viele... Ich mag immer, also es gibt so Kochbücher, die erschließen sich mir nicht so schnell. Da muss ich mich wirklich so ein bisschen zwingen, die ersten zwei Rezepte zu kochen. Und bei eurem ist es so, dass es wirklich mühelos von der Hand geht, weil es eben oft auch mal so Dailies nennt ihr die, die man einfach in dem Monat mal so schnell wegkochen kann. Und das finde ich richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Und außerdem gefällt mir sehr gut, dass der Barbara-Tag drin ist, aber das ist auch... Das ist mein Zweitname, deshalb.
Ach, wie schön, wie schön.
Meine Mama ruft immer am Barbara-Tag an und sagt, du hast heute Geburtstag, Namenstag. Namenstag ist sehr wichtig, in Süddeutschland, insofern, also im Katholischen.
Bei uns auch.
Jule, Jule, was ist denn dein Lieblingsrezept?
Oh, also ich bin ein großer Risotto-Fan, muss ich sagen. Und Focaccia geht auch immer, weil man auch einfach alles Mögliche dazu essen kann. Es kann eine Suppe sein, es kann ein Salat sein oder Blechgemüse. Oder auch Gnocchi. Macht Spaß, auch selber zuzubereiten. Und es hat ja auch sowas, so hat sowas Haptisches und man tut was und man bastelt quasi sein Essen. Das finde ich auch immer ganz schön. Und das Beste ist ja eigentlich auch immer das Ergebnis, was dann rauskommt, woran man sich dann auch einfach erfreut.
Mit ja, Freunden. Total. Auch einfach die kleinen Sachen, ne? Wir haben einfach auch, als wir überlegt haben, Kochbuch, was kommt da rein? Macht man jetzt total viele komplizierte Dinge? Nee, eigentlich kommen, so sind wir doch gar nicht. Das ist doch eigentlich nicht unseres. Mhm. Und dann schaut man mal so ein bisschen, was man eigentlich tatsächlich ganz oft macht. Und stellt dann fest, guck mal, die anderen machen das gar nicht, irgendwie Kartoffel-Kohlrabi-Salat oder so. Wer macht den eigentlich? Macht ja gar keiner, dabei ist der total lecker. Wieso kauft man nicht einfach mal einen großen Lachs und beizt den? Mhm. Ja, wir machen das ganz oft, aber machen andere eben nicht. Und so diese Selbstverständlichkeit, mit guten Zutaten leckeres Essen zu machen, das wollten wir irgendwie so ein bisschen weitergeben. Ne? Deswegen sind das auch ganz unprätentiöse Gerichte, wirklich. Das ist echt für jeden zu schaffen. Es gelingt sicher.
Sogar die Brownies.
Und trotzdem poetisch. Und trotzdem
sogar
poetisch.
Die Brownies. Wisst ihr, wie viele Brownie-Briketts ich schon gebacken habe? Brownie-Briketts ist auch ein sehr besonderes Wort. Aber
ja, gibt's oft.
Ich werde ab jetzt immer auf die fabelhaften Brownies aus eurem Kochbuch ausweichen, tatsächlich. Um den Bogen wieder zurück zu eurem großen Tisch zu machen, was sind denn die nächsten Projekte, die auf diesem Tisch ausgebreitet werden?
Ja, tatsächlich das Sommerbuch,
wollte ich auch sagen.
Da freue ich mich sehr drauf. Das Sommerbuch. Haben wir auch nicht viel Zeit zu, weil der Sommer in Hamburg ja sehr kurz ist. Und dann kommen noch ein paar schöne Abende jetzt mit schönen neuen Gästen. Da dürfen wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ihr werdet es alle erleben oder hoffentlich alle erleben auf unserem Instagram-Account. Können wir ja mal kurz sagen, stjohn_studio sind wir bei Instagram. Und das wird auf jeden Fall passieren. Dann kommen natürlich jetzt auch im Sommer wieder viele Geburtstage. Jetzt kommen auch...
Die Gartenzeit beginnt wieder.
Ja, genau. Gartenzeit beginnt, aber nicht an unserem Tisch. Ne?
Nee, das stimmt.
Aber
man kann an den Dingen arbeiten, die drauf sollen, auf den Tisch, also auf den Teller.
Ja, genau. Doch, wir haben viel vor. Und den Tisch in den Mittelpunkt drücken ist auf jeden Fall von Anfang an auch so ein bisschen unsere Idee gewesen, ne? Weil der ist schon sehr besonders. Ist schon ein sehr besonderer Tisch.
Das stimmt. Das Besondere hier ist auch, man geht durch die Haustür und man steht halt sofort an diesem großen Tisch. Das ist eigentlich auch, es gibt keine Umwege, man geht die Treppe hoch und man geht durch die Tür und es ist so, als wäre man quasi, ja, eine andere Welt. Ja,
sagen zumindest die Leute, die kommen, genau, ne, die das erste Mal da sind.
Und das ist einfach irgendwie schön, weil man ist da und es geht eigentlich sofort los. Mhm. Und da ist so ein Aperitif, den man in die Hand gedrückt bekommt, eigentlich immer ein super Einstieg.
Ja, das ist wirklich ganz besonders hier in diesem Haus, dass man hier direkt in der Küche steht, wenn man kommt. Das ist auch ganz untypisch für Deutschland, glaube ich. Das ist einfach so ein ganz, das Haus, so wie das funktioniert, das ist einzigartig. Ne? Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber es ist wirklich so. Man geht auch im ersten Stock rein, man hat keinen Flur. Also es ist wirklich, das sagen, spiegeln ganz viele Gäste, ne? Sagen ganz viele, man denkt ja wirklich, man ist nicht mehr in Deutschland. Man ist ja wirklich hier irgendwo in Frankreich auf dem Land oder in Italien oder irgendwo. Also diese Assoziationen haben schon fast alle, die kommen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unserer Liebe für Dinge aus diesen Ländern geschuldet. Aber eben auch dem Haus selbst. Deswegen ist das Haus auch so. Also Zentrum dieses Buches. Deswegen passt auch und stimmt alles, weil es einfach alles hier ist, so wie es ist.
Ja,
es wird stimmt. So gelebt, wie in diesem Buch.
Ich finde es auf jeden Fall eine riesengroße Inspiration. Also bei mir ist der Funke total übergesprungen. Ihr habt es hoffentlich gemerkt. Fischstäbchen-Sushi habe ich übrigens auch schon gemacht, kam sehr gut an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da als nächstes von euch kommt und was man dann noch so verfolgen kann. Weil auch, was ihr so macht mit diesen Dinnern, finde ich nämlich auch großartig und inspirierend. Jetzt seid ihr verschwunden. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte doch eigentlich nur noch Tschüss sagen. Und jetzt seid ihr weg. Seid ihr wieder zurück?
Nee, wir sind eigentlich noch da. Wir sind eigentlich noch da. Aber du warst zwischendurch weg.
Oh nein. Also warte, jetzt sind mal, wir auf jeden Fall wieder beisammen.
Sehr gut.
Hervorragend.
Wir sind wieder beisammen.
Ja.
Genau, sehr du schön. Bist wieder angekommen.
Das magische Haus wollte es ein bisschen spannender machen mit unserer Aufzeichnung.
Ja, genau. Ja, WLAN ist hier noch nicht so ganz, läuft nicht so richtig immer. Sag nochmal, was du gesagt hast zum Schluss.
Ich bin auf jeden Fall total inspiriert. Bei mir ist der Funke übergesprungen, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, was ich noch gesagt habe.
Volle Punktzahl.
Wahrscheinlich habe ich noch gesagt,
Christina,
sowas wie.
Sprich mit uns.
Nein, jetzt bin ich schon wieder weg. Und ihr seid auch eingefroren.
Wo ist sie nur? Ah, da ist sie wieder. Sie lacht.
Hinten raus funktioniert es nicht mehr so. Leute, wir müssen jetzt schnell den Bogen kriegen.
Okay.
Seid ihr wieder da?
Ja, wir sind wieder da.
Gut, dann sage ich jetzt ganz schnell Tschüss.
Ja,
bevor wir uns wieder verlieren. Es war so schön und ich bin mir ganz sicher, wir bleiben in Austausch und ich bin schon sehr gespannt, was als nächstes kommt.
Wir freuen uns auch sehr und vielen, vielen Dank dir, dass du uns eingeladen hast. Es war eine total schöne Erfahrung. Ne?
Ja.
Unser allererster Podcast ever. Tausend Dank.
Sehr gut. Dann könnt ihr mich nie mehr vergessen. Das finde ich super.
Das tun wir nicht.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.